Guten Abend, liebe Bibelentdecker. Schön, dass ihr da seid und Dankeschön, dass ihr gekommen seid und dass wir gemeinsam das Wort Gottes jetzt anschauen dürfen. Das Wort Gottes, das nicht Menschen sprechen, das, was Menschen sagen, vergeht. Das Wort Gottes bleibt. Das haben wir jetzt gerade gesungen und Gott sei Dank, dass es so ist. Und lasst uns zu Beginn jetzt beten und wir stehen dazu auf. Unser großer, ewiger, heiliger Gott, wir beten dich an und wir bewundern dich und wir wollen dir sagen, dass es uns sehr wichtig ist, auf das zu hören, was du uns zu uns sprichst durch dein Wort. Und wir freuen uns darüber und wir wissen, dass in deinem Wort sehr viele Schätze verborgen sind. Und wir sind dir so dankbar, dass du dich offenbarst durch dein Wort und dass wir dich kennenlernen dürfen, deinen Plan und auch wie wir leben sollen. Und danke dir, dass wir auch diese Gelegenheit heute haben. Und ja, wir bitten dich sehr um deinen Segen. Wir bitten dich, dass wir auch jetzt richtig umschalten können von unseren Alltagssorgen und dass wir hinhören können auf dich. Segne du jeden Einzelnen hier, auch wer zu Hause mithört, Herr, segne du jeden Einzelnen. Und danke dir, dass wir dich haben, Herr Jesus. Amen. Wir haben uns in der letzten Bibelstunde mit drei Bibelversen beschäftigt. Die ersten drei Bibelverse aus dem Titusbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Wir haben dabei beobachtet, letztes Mal, wie fest Paulus in seiner Persönlichkeit war. Also von Paulus können wir wirklich sagen, das war eine Persönlichkeit. Er konnte ohne Scheu sagen, wer er ist. Er wusste genau, wozu er lebt, wer er ist. Er wusste genau, was Gott von ihm will. Er wusste, was ihn trägt und was ihn im Leben und im Dienst motiviert. Drei Begriffe, die auch nach 2000 Jahren noch besonders herausstechen. Das sind jetzt aus diesen ersten zwei Versen drei zentrale Begriffe. Glaube, Wahrheit und Hoffnung. Drei starke Begriffe bis heute hinein. Und wir konnten aus diesen Bibelversen, die gar nicht so einfach sind, aber wir konnten da herausarbeiten, dass diese drei das Fundament und die Ausrichtung von Apostel Paulus geben. Also es bildet das Fundament und auch die Richtung, in die er gelebt hat. So könnten wir das beschreiben. Nun, Paulus schreibt diese Worte, auch diese drei Begriffe, wir können schon sagen, so zum Gegenende seines Dienstes und seines Lebens. Er hat bis hierher schon viele, viele Erfahrungen gemacht. Das war das Ergebnis seiner Lebenserfahrung und seines geistlichen Lebens mit Gott. Liebe Geschwister, wenn wir jetzt über das Leben von Apostel Paulus eine Zusammenfassung schreiben sollten oder sagen sollten, dann würden wir bei ihm nichts schönreden müssen. Manchmal geht es so, wenn wir über einen Menschen was sagen müssen, dann muss man überlegen, okay, was kann ich sagen, damit es noch gut ist? Aber nicht so bei Apostel Paulus. Wir können mit Sicherheit sagen, dieser Mann war ein Segen und er ist zum Segen bis heute. Für uns ist dieser Mensch immer noch zum Segen. Nun, warum ist das so? Warum war es so? Warum ist das bis heute so eine lange Zeit? Weil Apostel Paulus ein gutes Fundament hatte und eine herausragende Ausrichtung in seinem Dienst. Wenn wir jetzt uns das so anschauen, dann heißt das für uns, das ist eine bewährte Methode. So kann man leben. So soll man leben. Mit anderen Worten, wenn wir sagen könnten oder wenn wir zum Segen für andere Menschen sein wollen, Wenn wir ein gutes geistliches Erbe unseren jungen Geschwistern hinterlassen wollen, wir machen uns ja immer wieder Gedanken, ja, was wird aus der Gemeinde, wenn wir nicht da sind? Ja, es wird was. Aber wenn wir jetzt ein gutes Erbe hinterlassen, dass junge Leute, die heute vielleicht hier sitzen und in ein paar Jahren stehen sie hier und sie leiten die Gemeinde, dass sie auf einem guten Grund stehen, dann müssen wir diese Ausrichtung leben. Glaube, Wahrheit, Hoffnung. Das sind zentrale Begriffe, sollen zentrale Begriffe in unserem Leben sein. Ich wünsche uns sehr, dass unsere Kinder, unsere Teens, unsere Jugend das verinnerlicht. Sie sollen nicht den neuesten Methoden nachlaufen oder Zeitströmungen, auch Glaubensströmungen, sondern sie sollen den Glauben neu entdecken. Das ist diese erste Sache, den Glauben entdecken. Man muss ihn nicht neu erfinden, er ist schon da. Ich wünsche sehr, dass die jungen Leute nicht einer Show erliegen oder so ein gestelltes Christentum, äußerliches Christentum später leben, sondern dass sie ihr Leben auf Wahrheit gründen. Und Wahrheit, die sichtbar wird in dem, wie wir miteinander umgehen, wie wir das Leben gestalten. Und ich wünsche es sehr, dass die jungen Leute sich nicht an die Diesseitigkeit verkaufen und meinen so, ich muss alles im Leben heute genießen, solange ich hier lebe, sondern dass sie vielmehr diese Hoffnung haben. Dieses Leben hier ist gar nicht so wichtig, dass ich alles hier genieße, sondern dass wir eine Hoffnung haben, das ist viel, viel wichtiger. Und das wünsche ich. Und ich glaube, wir wünschen es alle unseren jungen Leuten. Aber wenn wir es wünschen, dann müssen wir es auch vorleben. Ich habe diese Woche einen wichtigen Grundsatz gehört, den kennen wir. Aber dieser Mensch hat es nochmal auf den Punkt gebracht und sagt, gute Leiter sind, die das leben, was sie anderen erzählen. Gute Leiter sind die das leben, was sie anderen erzählen. Und wenn ich das so lese, dann nimmt das mich in erster Linie in die Pflicht. Ich muss das leben, was ich sage. Aber nicht nur mich, uns, die ältere Generation, nimmt es in die Pflicht. Wir gehen voran. Wir sind immer wieder Leiter. Nicht immer im direkten Sinn, dass wir jetzt, aber wir gehen ja voran. Wir sind älter. Für die jungen Leute sind wir im gewissen Sinne, die vorgehen, vorlaufen. Und wenn wir so wünschen, wir wünschen ja, dass die jungen Leute voller Leidenschaft sind, echte brennende Liebe haben zu Jesus und dass sie freundlich umgehen mit anderen, wenn wir das wünschen, dann müssen wir das vorleben. Wenn wir diese drei Eigenschaften wünschen, Glaube, Wahrheit, Hoffnung, dann müssen wir es vorleben. So war es bei Paulus, er konnte von sich sagen, das ist mein Fundament, so habe ich gelebt und dazu stehe ich. Heute starten wir, so das war eine kurze Zusammenfassung von der letzten Bibelstunde, wir starten heute mit dem vierten Vers. Bevor ich Ihren Aufschlag, oder vielleicht habt ihr auch, ist nicht so schlimm, oder bevor ich jetzt projiziere, eine hinführende Frage dazu. Was meint ihr, was sind heute in der Welt die Top 3 Wünsche? Das heißt, was wünschen sich die Menschen einander am häufigsten? Zum Beispiel zum Geburtstag oder wenn Menschen auseinandergehen, also sich trennen oder verabschieden, dann sagt man meistens einen Wunsch dem anderen. Ja? Was meint ihr, was hören wir dann für Wünsche? Was wünschen wir uns oft? Gesundheit wünscht man sich, ja? Glück habe ich gehört und alles Gute, ja? Also super, auf Anhieb drei Stück. Ich denke, das sind die Top 3. Ja? Dreimal G. Gesundheit, Glück und alles Gute. Ja? So, das rutscht, geht uns so locker von den Lippen. Es ist auch ein sehr schöner Brauch und Angewohnheit, dass, wenn wir einander Gutes wünschen. Das ist super und das sollen wir auch weiter so pflegen. In Vers 4 wendet sich Paulus jetzt an Titus, denn er hat ja von sich gesagt, die ersten drei Verse, und jetzt geht's um den Titus, und er gibt ihm auch zwei oder drei Wünsche mit. Wir lesen diesen Vers. Jetzt habe ich eine Frage. Ist das Mikro auch irgendwo in dem Eck da jetzt? Ja, ist da. Können wir das so machen, dass ihr immer wieder, wenn ein Vers kommt, dass einer, ihr könnt immer durchtauschen, mal so die Verse, die angestrahlt sind, vorzulesen, bitte. Kann jemand diesen Vers 4 vorlesen?
An Titus, meinen rechten Sohn nach unseren beider Glauben, Gnade und Frieden von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland.
Dankeschön. Also, hier sind jetzt in dieser Übersetzung zwei Wünsche, Gnade und Friede. Ich weiß nicht, ob es bei euch jetzt noch ein Begriff, der dritte Begriff ist, Barmherzigkeit. Je nachdem, welche Quelle die Übersetzer benutzt haben, die meisten benutzen hier diese zwei Begriffe. Aber darauf will ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Letztes Mal habe ich erwähnt, dass Titus durch Paulus wahrscheinlich in Antiochien zum Glauben geführt wurde. Und wenn wir uns das so überlegen, zwischen Paulus und Titus war ein riesengroßer Unterschied. Das waren ganz unterschiedliche Menschen. Was sind die Unterschiede? Schon allein vom Alter her. Ja? Er nennt ihn auch Sohn. Das wäre unüblich zu sagen zum Gleichaltrigen, dass du bist mein Sohn. Also da war vom Alter schon Unterschied. Von der Herkunft. Paulus, ein echter Jude. Titus, ein echter Heide. Ja? Von der Bildung ein sehr großer Unterschied, von der Intelligenz ein großer Unterschied, von der Berufung, also wer wurde schon so berufen wie Paulus? Titus sicher nicht, das lesen wir nirgends. Er wurde berufen so wie wir alle, so kam er zum Glauben. Oder was betrifft Erfahrungen im Leben oder das geistliche Erfahrungen mit Jesus, also wer kann sich mit Paulus messen, was er alles erlebt hat, Offenbarungen von Jesus begegnen und so weiter. Also ein riesengroßer Unterschied. Aber was ich so schön finde in diesem Vers, und das schaut mal genau hin. Paulus sagt, nach unserer beiden Glauben. Wir sehen, Paulus sucht das Verbindende, das, was die beide verbindet. Und beide verbindet nicht gleiches Interesse oder Geschmack oder Leistung, sondern der Glaube an Jesus. Es gäbe genug Unterschiede, wo Paulus einfach so ein bisschen runterschauen könnte, wer bist du oder so, ja, was habe ich, also ich bin viel, viel größer, viel besser. Aber Paulus sucht das Gemeinsame in Jesus. Und hier, liebe Geschwister, können wir aus diesem Prinzip so viel lernen. Da geht es sehr um unsere Beziehungen. Was verbindet uns untereinander? Das Gemeindehaus? Oder bestimmte Erfahrungen? Oder die Liebe zu Jesus? Oder Jesus selbst? Nun, diese zwei Wünsche sind dann, sehen wir, Gnade und Friede. Hier fehlt das Verb, wenn wir das so lesen, aber gemeint ist ganz einfach. Die Gnade und der Friede sei mit dir. Also das Verb fehlt hier, aber das ist ja ganz klar hier, oder? Gnade und Friede sollen dich begleiten. Das würde so würde der ganze Satz aussehen. Ich habe mich gefragt, warum diese Auswahl? Es gibt doch so viele schöne Begriffe. Warum? Also es gibt, was ist mit Liebe? Was ist mit Treue? Was ist mit Freude? Was ist mit der Gemeinschaft? Alles gute Wünsche, oder? Man kann so vieles wünschen. Warum diese zwei oder vielleicht drei? Und die Bibel berichtet über andere Wünsche, an anderen Bibelstellen, da werden andere Wünsche gesagt. Nun, ist das Zufall? Ich glaube nicht an einen Zufall. Ich bin sicher, dass Titus in dieser Situation, vor dieser Aufgabe, gerade diese zwei oder drei nötig hatte. Und Paulus, er kann mitfühlen, er weiß, was es bedeutet, diese Arbeit zu tun. Und er hat, man nennt das viel Empathie, er kann sich reindenken in den Menschen und weiß, okay, Titus, was brauchst du? Ich denke, du brauchst Gnade und Frieden. Wenn wir daran denken, welche Aufgabe Titus vor sich hatte, dann wird es auch klar, warum. Für diese Aufgabe, Gemeinden richtig ins Leben zu rufen, benötigt man sehr viel Gnade und Friede. Gnade für sich und für die andere. Gnade ist das Bewusstsein, dass alles, aber auch wirklich alles, was wir tun, das ist von Gott. Wir können niemals sagen, ich habe diese Gemeinde gegründet. Also wenn manche sagen das, aber das ist natürlich purer Unsinn. Weil alles ist von Gott. Das ist Gnade. Und Titus soll an das im Auge behalten. Frieden, das ist diese innere Ruhe und Zufriedenheit oder Zuversicht, dass Gott alles lenkt. Friede ist ja, ich bin mit Gott im Frieden. Ich bin auf seiner Seite. Ich bin nicht gegen Gott und Gott ist nicht gegen mich. Und deshalb kann ich zuversichtlich sein und keine Panik schieben, wenn es mal schwierig wird, sondern der Friede macht mich ruhig vor Gott und vor den Menschen. Wir nennen das mit anderen Worten oft auch der Segen Gottes. Der Segen Gottes füllt allen Mangel aus. Also wir sind unruhig und dann kommt der Segen, der Friede füllt alles aus und wir werden ruhig auf einmal. Kennt ihr das? Kennt ihr solche Situationen? Meine Frage, hat jemand vielleicht in der vergangenen, also so ein frisches Beispiel, nicht von vor 10 Jahren, aber jetzt, wo er sagt, also in den letzten 1-2 Wochen habe ich so eine Erfahrung gemacht, wo Gott mich gesegnet hat, wo so eine konkrete, direkte Einwirkung Gottes war, wo man weiß, also das kann nur von Gott kommen. Hat jemand so ein kurzes Zeugnis? Es ist natürlich sehr, sehr spontan, aber das wäre schön. Weil das gilt bis heute. Gott füllt jeden Mangel, den wir haben, aus. Ich war vor ungefähr 2 Wochen, bevor ich gepredigt habe, also jetzt nicht den vergangenen Sonntag, sondern davor habe ich ja die Predigt gehalten. Und die 2-3 Tage davor, ich war sowas von kaputt und entmutigt und also da ging gar nichts mehr. Und ich dachte, mit Angst habe ich an diesen Sonntag gedacht und dachte, okay, das wird ein sehr schwerer Sonntag sein, die Botschaft, ich weiß nicht, wie ich das schaffe und auch nachher der Gehörlosentag, wie wird das? Und das Schöne war, also ich habe an diesem Tag so einen, also ich habe mich regelrecht so gefühlt, wie Gott alles, was mir gefehlt hat, aufgefüllt hat, so randvoll gemacht hat und es lief über. Ja. Also ich konnte nach diesem Tag, vor dem ich so viel Angst hatte, zurückschauen, ich war müde, aber total glücklich. Also wie schön das war mit den gehörlosen Menschen. Und ja, also das war für mich eine Erfahrung, wo ich machen durfte, dass Gott so den Mangel ausfüllt. Hat jemand noch ein Beispiel? Ja.
Also ich bin gerade in der Prüfungszeit, meine Abschlussprüfungen. Also gestern hatte ich eine schriftliche Prüfung und heute auch. Und in der Vorbereitung ging es mir halt, ja, wie man sich halt fühlt. Man ist sehr aufgeregt und ja, ich war ziemlich aufgewühlt auch. Und ich habe da einfach auch Gottes Nähe erfahren und wie er mich jetzt auch heute so sehr durchgetragen hat. Also es war wirklich einzigartig. Ich habe genau das in der Vorbereitung geübt, was eigentlich dran kam. Und es war einfach Gnade und ja, eigentlich. Schön.
Schön, super. Ja, das sind wunderbare Begleiter. Und leider fällt das uns nicht so leicht wie Paulus. Er sagt sie ja, er sagt das. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir. Fällt es uns leicht, einander sowas zu sagen? Glaub gar nicht so sehr. Aber ich möchte uns dazu ermutigen. Vielleicht fällt es uns schwer, das mit über die Lippen so zu bringen. Das ist so ungewöhnlich. Ja? Aber ich möchte uns ermutigen, junge Leute, schreibt einander über WhatsApp, über SMS oder gebrauchen wir Karten. Es gibt schöne Karten. Oder schreiben wir mal wieder einen Brief an jemanden. Machen wir eine Notiz und kleben sie jemanden hin oder überreichen sie jemanden. Es gibt viele Möglichkeiten, um Segenswünsche weiterzugeben. Ich habe hier einige Beispiele einfach. Ja, wir können zum Beispiel schreiben, ich wünsche dir, dass du dich von Gott geliebt weißt. Das ist doch ein guter Segenswunsch. Oder vergiss nicht, dass Gott treu ist. Oder vertraue Jesus, er gibt dich nie auf. Was fällt euch noch ein? Vielleicht habt ihr noch gute Beispiele, welche kurze Sätze, Worte man einander so sagen kann. Weil klar, wir können sagen, Gott segne dich, aber es ist ja auch nicht falsch, aber es ist doch was Besonderes, wenn wir so konkret werden. Hat jemand noch ein Beispiel dazu? Ja, das ermutigt, ja. Schwester Selma, also ganz hinten sitzt, sie hat sich heute zu Jesus bekehrt. Ich glaube, heute war das, ja. Schön, wir freuen uns und wir können sie nachher auch begrüßen. Sie sitzt ganz hinten da beim Jakob, ja. Ja. Schön. Also lassen wir unsere Fantasie da einfach so laufen und machen wir uns Gedanken, was können wir dem anderen Gutes sagen oder schreiben zunächst. Wir können mit dem Schreiben beginnen und irgendwann ist es für uns so normal, dass wir es auch aussprechen. Ja, das ist einfach eine Übungssache und da möchte ich uns dazu ermutigen. Gut, gibt es zu diesem Vers 4 noch eine Bemerkung oder Frage? Ja. Genau, also sowas kann man auch sagen oder schreiben, der Herr schenke dir Frieden. Genau. Okay, die ersten vier Verse, sie gehören zum Gruß in im Brief. Das Thema des Titusbriefes ist laut unserer Gliederung Grundsätze für effektive Evangelisation. Das haben wir jetzt so mal festgelegt. Und ich möchte jetzt dazu ein paar Worte sagen. Wenn wir jetzt den Titusbrief lesen werden, wir werden nirgends einen Vers finden, der das so schreibt. Also Paulus sagt nirgends so, Titus, jetzt gebe ich dir drei Grundsätze, wie du die Menschen auf Kreta erreichen kannst und gewinnen kannst. Also es gibt keine solche. Wie kommt man also zu diesem Thema? Grundsätze für effektive Evangelisation. In der Bibelkunde ist es völlig oder grundsätzlich üblich, dass biblische Bücher zusammengefasst werden. Die Ausleger untersuchen den Brief und dann suchen sie so ein gemeinsames Thema. Und wenn wir so an Paulus denken, er war ja kein chaotischer Mensch. Manche Menschen sagen, fangen ja bei A an und dann wieder woanders und dann woanders. Also Paulus war ja nicht so. Er war sehr ein gelehrter Mensch, sehr strukturiert. Und das, was er sagt, das hatte auch Hand und Fuß. Es hatte ein Ziel. Und so versucht man dann, diesen Brief zu untersuchen. Welches Ziel hat der Brief? Der Titusbrief ist gar nicht so einfach zu gliedern. Und manche Gliederungen, wenn man sie anschaut, dann versteht man noch weniger. Also dann lässt man sie lieber weg. Und so war ich froh, diese Gliederung zu finden. Jetzt ein paar Worte dazu. Beim Titusbrief fällt es auf, dass er nicht so stark lehrmäßig ist wie zum Beispiel der Römerbrief oder der Epheserbrief. Sie sind lehrmäßig sehr, sehr stark. Da sind viele lehrmäßige Fragen werden da behandelt. Warum ist das so, dass Titusbrief jetzt kein so lehrmäßig Schwerpunkt hat? Es sieht so aus, dass Paulus zu Titus ein sehr großes Vertrauen hat. Titus war den Grundsätzen der Lehre vertraut. Er war bewährt. Ich könnte das so vergleichen, wenn ich jetzt nehme meine Beziehung zu den Jugendleitern. Jugendarbeit ist fast dasselbe wie Gemeindearbeit. Also zumindest bei der Größe, wo jetzt unsere Jugend ist, das ist fast Gemeindearbeit. Es sind alles erwachsene Menschen, es ist was anderes als Kinder, auch was anderes als Teenie-Leiter. Und mir persönlich geht das so, dass ich unseren Jugendleitern komplett vertraue. Da ist überhaupt kein Bedarf. Ich komme nie auf den Gedanken, da muss man lehrmäßig irgendwie nachbessern oder was ändern oder so weiter. Und obwohl das so ist, obwohl ich ihnen vertraue, haben wir eine gute Beziehung. Und wenn es um praktische Dinge geht, also Peter kann es ja widersprechen, wenn es nicht so ist, ja, aber wenn es um praktische Dinge geht, dann sprechen wir miteinander. Ja. Andere Jugendleiter sehe ich jetzt nicht, aber du musst jetzt herhalten. Ja. Also so ähnlich vertrauensvoll war es auch zwischen Paulus und Titus. Wir beobachten auch aus dem Brief, dass es überhaupt kein Bedarf war, um die Gemeinde lehrmäßig auszurichten. Zum Beispiel Galaterbrief, Korintherbrief. Da werden viele Dinge korrigiert. Paulus sagt, so nicht, so gar nicht. Und so macht ihr das. Der Titusbrief beschäftigt sich vielmehr mit praktischen Themen des Gemeindelebens und dem Sinn der Gemeinde in der Welt. Wenn die Ausleger jetzt nach dem Thema suchen, dann schauen sie jedes Wort an und sie schauen, wie oft kommt ein Wort vor in dem Brief. Und jetzt im Titusbrief ist ein häufiger Begriff Soter. Heiland, Retter, so wird das übersetzt. Dieser Begriff kommt 6-mal in diesem kurzen Brief vor. Und interessanterweise immer als Pärchen. 3-mal über Gott und 3-mal über Jesus. Und das wollen wir jetzt so vorlesen oder diese Verse lesen. Darf ich bitten, dass man immer so dieses Pärchen liest? Ja? Bitte, kann jemand?
Die Predigt, die mir anvertraut ist, nach dem Befehl Gottes unseres Heilands.
Genau, da ist Gott als Heiland beschrieben und jetzt nochmal noch eins.
Gnade und Friede von Gott, dem Vater und Christus Jesus, unserem Heiland.
Genau, also hier geht es um Jesus, unser Heiland. Okay, dann weiter, einfach weitergeben, die werden schon lesen.
Damit siehe der Lehre Gottes, unseres Heilands, Ehre machen in allen Stücken.
Okay, also wir sind jetzt schon im Kapitel 2, da geht es um das Gemeindeleben, wie man in der Gemeinde leben soll und da auch Gott, unser Heiland und dann, einen Moment, so.
Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinungen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus.
Genau. Also hier wieder über Jesus, dass Jesus der Heiland ist. Genau. Jetzt gehen wir ins dritte Kapitel. Da geht es, wie die Gemeinde in der Welt leben soll und auch wieder dieses Pärchen.
Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Heilands.
Genau. Und jetzt über Jesus.
Den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland.
Ja. Hier ist die Sprache geht es um den Heiligen Geist und durch Jesus Christus, unseren Heiland, wurde er ausgegossen. Ja. Also diese drei Pärchen sind da und es ist schon auffallend. Es geht immer um diesen Retter, Heiland. So in allen drei Kapiteln kommt dieser Gedanke vor. Ich Ich habe es so genannt, den Gottes Masterplan, also wie Gott sich das vorstellt, wie soll es zugehen. Jesus Christus ist auf diese Welt gekommen, um was? Um zu suchen und zu retten, selig zu machen den Menschen. Ja? Also es geht um die Rettung der Menschen. Und diese geretteten Menschen sollen in eine funktionierende Gemeinde hineinkommen. Das ist dann Kapitel 1, wo wir uns jetzt beschäftigen werden. In der Gemeinde, in einer funktionierenden, ordentlichen Gemeinde, sollen diese Menschen in ihren Beziehungen untereinander wachsen. Also da schleift man sich, da begegnen wir uns und da lernen wir, einander zu vergeben, geduldig zu sein und so weiter. So, und dann lernen wir, wie wir in der Welt ein vorbildliches Leben führen sollen. Also schon aus diesen Beziehungen, und die Menschen von außen beobachten uns, und wie wir auch zu ihnen mit Menschen außerhalb der Gemeinde umgehen, wie wir unser Leben gestalten, das lernen wir. Und dieses Vorbild regt die Menschen wieder an, nachzudenken über ihr Leben, und sie suchen wieder diese Rettung in Jesus. Und diese Geretteten kommen in eine funktionierende Gemeinde, sie wachsen in Beziehungen, sie lernen in der Welt zu leben, und das motiviert wieder andere, zum Glauben zu kommen. Das Herzstück von dem Ganzen ist Jesus. In allen Belangen ist Jesus dieses Herzstück. In unseren Beziehungen, wie wir in der Welt leben, wie die Gemeinde gebaut wird, ordentlich aussieht, das lernen wir alles von Jesus. Es gibt meines Erachtens 4 zentrale Bibelverse in dem Titusbrief. Wenn wir die uns einprägen, dann verstehen wir auch, das unterstreicht jetzt nochmal diese Sicht. Und diese wollen wir jetzt so gemeinsam durchlesen. Und ich bitte, dass auch weiter einfach gelesen wird jetzt. Titus 1, Vers 5.
Deswegen ließe ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe.
Genau. Also da ist der Sinn, der Zweck, wird hier beschrieben. Und es geht um die Gemeinde, dass ordentliche Gemeinden entstehen. Aus dem Kapitel noch ein Vers, das sehr wichtig ist, der beschreibt jetzt die Ältesten. 1, Vers 9, kann jemand lesen?
Er halte sich an das Wort der Lehre, das gewiss ist, damit er die Kraft habe, zu ermahnen mit der heilsamen Lehre und zurechtzuweisen, die widersprechen.
Genau, da geht es um die Eigenschaft des Ältesten, sind viele Eigenschaften, und das finde ich so als eine der zentralen Eigenschaften hier beim Ältesten. Damit die Gemeinden ordentlich ablaufen können, nicht chaotisch werden mit der Zeit. Genau, wir gehen jetzt zum Kapitel 2, da ist der Vers 14 der Zentrale.
Der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre zu guten Werken.
Ja, danke schön. Kapitel 2 geht darum, wie die Gemeinde untereinander leben soll. Und hier sehen wir auch in diesem Vers, hier ist auch unterstrichen, Jesus reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, also für sich selbst ein Volk, das sind wir, die Gemeinde, das eifrig wäre zu guten Werken. Und hier geht es um diese guten Werke untereinander in der Gemeinde. Ja, wir sind jetzt Kapitel 2, geht es um das Leben in der Gemeinde. Okay, und dann der aus Kapitel 3, der zentrale Vers.
Das ist gewisslich wahr, und ich will, dass du dies mit Ernst lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf sich mit guten Werken hervorzutun. Das ist gut und nützt den Menschen.
Genau. Dankeschön. Hier ist unterstrichen, das ist gut und nützt den Menschen. Kapitel 3, wir befinden uns, wie sollen wir uns in der Welt, welche Funktion hat die, haben Christen in der Welt? Ja? Und es muss gut sein für die Menschen, so sollen wir leben. Diese Verse, also mein Traum ist, dass wir diese Verse im Verlauf jetzt von Titus Briefstudium auswendig lernen. Schaffen wir das? Das sind die zentralen Verse. Also wenn wir die so eine nach dem anderen immer wieder lernen, wenn wir jetzt Kapitel 1, dann lernen wir entweder Vers 5 oder Vers 9 und so weiter. Das wäre schön, wenn wir das so immer auch das Wort Gottes richtig verinnerlichen und auswendig lernen. Okay, das war jetzt so ein Einschub, eine Erklärung, wie wir zu dem Thema kommen, wie, warum man also das Thema vom Titusbrief so gewählt hat. Und wir wollen uns jetzt auch versuchen, immer wieder an das Thema uns zu halten, nicht einfach so den Text lesen und irgendwie gelöst zu betrachten, sondern immer unter diesen Aspekten. Wie können wir die Menschen effektiver mit dem Evangelium erreichen? Das wird unsere Frage sein, die sich jetzt über Monate, solange wir den Titusbrief durchnehmen, soll sie uns begleiten. Und zwar erstens durch funktionierende Gemeinden, wir fangen heute damit an, dann durch gesunde Beziehungen untereinander, Kapitel 2, und durch einen vorbildlichen Lebensstil in der Welt, das ist Kapitel 3. Beachten wir dabei die Reihenfolge, wie es anfängt. Es ist bezeichnet, dass Paulus nicht mit der Aufgabe in der Welt beginnt. Uns geht es oft so, wir wollen schnell an die Arbeit und so, wir müssen Menschen retten, fangen wir damit an. Das ist nicht immer klug, wenn wir so, es ist gut, aber nicht immer klug. Das Prinzip Gottes ist immer von innen nach außen, von innen nach außen. Und ich habe hier ein eindrückliches Beispiel mitgebracht. Von Hubertus Masson. Es ist ein junger, sympathischer Mann. Seht ihr den überhaupt? Seht ihr gar nicht. Also sehr sympathischer Mann, sehr erfolgreich, gut gekleidet. Er hält gerade ein Seminar für Mitarbeiter auf Leitungsebene, also obere Etage, für die hält er ein Seminar. Vor 7 Jahren hatte dieser Mann nur einen Hauptabschluss. Er war am Rand der Gesellschaft. Er war ein misshandelter und ein soziopathischer Junge. Und hier in dem Moment, wo wir ihn gerade sehen, das ist eine Momentaufnahme, hier erzählt er aus seinem Leben, aus seiner Kindheit. Seine Mutter hat ihn abgegeben, sie ist nicht mehr zurechtgekommen, hat eine neue Beziehung angefangen. Mit 3 Jahren war er bei seiner Pflegemutter und die Pflegemutter hat ihn in ein, wenn er ungehorsam war, irgendwas angestellt hat, hat die Pflegemutter ihn in den Backofen rein und Backofen eingeschaltet, bis er das tat, was sie wollte. Er war später ein Drogensüchtiger, ein Abgeschriebener, ein Krimineller. Wenn wir ihn jetzt anschauen, dann hat er sich gewaltig verändert. Aber das hat nicht damit angefangen, dass er sich einen schicken Anzug eingekauft hat. Also man kann es ja auch schnell machen, ja. So, ich will anders werden, ich kaufe mir einen schicken Anzug und sehe gut aus. Die Veränderung hat von innen begonnen. Und zwar erzählt er von einem Menschen, der ihm das einmal begegnet ist. Und er hat einen Satz gesagt, den er das erste Mal in seinem Leben gehört hat. Er hat zu ihm gesagt, du Junge, du hast Potenzial und ich glaube an dich. Und dieser Satz hat so viel Kraft ausgelöst, so viel Energie in Hubertus, dass er innerhalb von 7 Jahren den Realschulabschluss nachgeholt hat, das Gymnasium, Er war noch mittendrin im Studium, dann hat er schon 2 Firmen gegründet. Sein Leben veränderte sich gewaltig. Das erzähle ich als Beispiel, wie wichtig es ist, die Veränderung von innen, nicht von außen. Schnell Fassade gut gemacht, ich sehe gut aus, das würde nicht lange halten. Aber wenn es von innen, von der Einstellung die Änderung ist, dann geschieht nach außen. Das gilt für unser persönliches Leben, aber auch für die Gemeinde. Genauso für die Gemeinde. Wir werden uns heute den 5. Vers anschauen oder beginnen wahrscheinlich anzuschauen und dann sehen wir weiter, wie weit wir kommen. Vers 5. Darf ich bitten?
Deswegen ließ ich dich in Kreta, dass du vollends ausrichten solltest, was noch fehlt, und überall in den Städten Älteste einsetzen, wie ich dir befohlen habe.
Wie ich gesagt habe, es ist ein zentraler Vers und es ist sehr wichtig. Zunächst, wenn wir das lesen, das fällt gar nicht auf und wir denken, das ist so ein, naja, so Informationen, die sind gut zu wissen, ja, was Titus zu tun hatte. Aber wenn wir die einzelnen Begriffe anschauen, dann werden wir merken, da werden Fundamente gelegt. Das sind ganz wichtige, zentrale Aussagen. Ja, wir lesen zunächst, wie Paulus seinen Mitarbeiter daran erinnert, mit welchem Ziel er ihn auf Kreta zurückgelassen hat. Manchmal müssen wir zwischen den Zeilen lesen. Und hier auch. Zwischen den Zeilen heißt es, dass beide, Paulus und Titus, waren auf Kreta und wahrscheinlich nicht nur sie, da waren noch andere Mitarbeiter. Und sie haben eine wunderbare Arbeit bis jetzt geleistet. Sie haben das Evangelium verkündigt. Und woran merken wir, dass da was Großes entstanden ist? Was meint ihr aus dem Text? Ja, noch davor. Das fällt, wie gesagt, das fällt uns nicht immer auf, gleich auf, aber also dieser Begriff, überall in den Städten. Bis jetzt Gemeinschaften. Aber in einigen Städten, das heißt, wir müssen uns einfach vorstellen, also sie haben evangelisiert und es sind überall Gruppen entstanden, Gemeinschaften entstanden, in verschiedenen Städten. Kreta ist gar nicht so klein. Und es sind heute gibt es auch große Städte, die größte Heraklion, 130.000 heute. Es sind andere Städte. Zur Zeit Paulus waren auch Städte unter 10.000, wurden auch als Städte bezeichnet. Paulus sagt nicht in wie vielen Städten, aber es sind mehrere Städte, wo Gemeinschaften entstanden sind. Und Titus kannte jede dieser Gemeinschaften. Wir müssen uns ja überlegen, diese Gemeinschaften bestanden aus einzelnen Menschen. Und diese einzelnen Menschen haben sie jeden persönlich zu Christus geführt. So funktioniert es ja. Es funktioniert ja nicht durch Massenbekehrung, sondern mit jedem Menschen hat man ein Gespräch, man überzeugt, man spricht, man gibt Zeugnis und so weiter. Und dann kommen sie zum Glauben. Ja. Und so in einigen Städten sind solche Gemeinschaften entstanden. Wunderbare Arbeit. Menschen zu Jesus geführt. Gibt es was Größeres? Und jetzt kommt die Überraschung. Was sagt Paulus über die Arbeit, die sie dort gemacht haben? Da sagt er, da fehlt noch was. Da fehlt noch was. Eine wunderbare Arbeit gemacht und doch fehlt was. Nun was, bevor wir jetzt antworten und sagen, ja, da fehlt Älteste oder was auch immer, noch einmal die Situation noch einmal richtig erfassen. Den Menschen wurde das Evangelium verkündigt. Sie sind zum Glauben gekommen, offensichtlich. Üblicherweise war es damals so, diejenigen, die zum Glauben gekommen sind, die wurden sehr zeitnah getauft. Diese Menschen wurden in der Jüngerschaft unterwiesen. Grundsätze der Jüngerschaft sind, was unterweist man Menschen, die gerade zum Glauben kommen? Sag mal schnell, Was sagt man Menschen, die zum Glauben kommen? Was müssen sie beachten? Ja, wir machen ja ständig Glaubensgrundlage. Und was erzählen wir den Menschen? Bitte? Versuchungen, ja. Eigentlich, also Kinderleiter, die müssen das unbedingt wissen. Aber okay, lesen wir diesen Vers. Also das ist ja so der Vers, anhand von dem wir immer sagen, was muss man den Neubekehrten sagen? Kann jemand vorlesen?
Dies nun sein Wort annahm, ließen sich taufen und an diesen Tagen wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und der Brotbrechen und im Gebet.
Genau, diese Sachen sagen wir alle. Ja, wir erklären, du musst das Wort Gottes lesen, ja, in der Lehre. Du musst zum Gottesdienst kommen, Gemeinschaft haben. Du beim Abendmahl, ganz wichtig, da erleben wir so die enge Gemeinschaft oder und Gebet. Ja, so das sind ja diese ganz bekannten Fundamente. Das sind so die vier ersten Buchstaben des christlichen ABC. So fängt man immer an. Es war auf Kreta nicht anders. Es wurde alles praktiziert. Sie wurden belehrt, genauso wie alle anderen Christen. Und jetzt die Überraschung. Es fehlt noch was. Und was fehlt? Es fehlen Älteste. Sind Älteste wirklich so wichtig? Die Menschen auf Kreta wurden ja ohne Älteste gläubig. Ja? Nicht, da waren keine Älteste da. Heißt es nicht konsequenterweise, dass es auch ohne geht? Und hier stoßen wir auf eine wichtige Frage unserer Zeit. Es ist die Frage nach der Berechtigung und der Notwendigkeit der Ortsgemeinde. Wie wichtig ist die Ortsgemeinde? Aber fangen wir noch einen Schritt vorher an. Wie gesagt, es gab ja Versammlungen und diese Versammlungen bestanden aus Menschen, die wiedergeboren waren. Die Bibel lehrt uns, dass jeder wiedergeborene Mensch, seit seiner Bekehrung oder seit seiner Wiedergeburt zu der universellen Gemeinde gehört oder Universalgemeinde gehört. Vom Grundsatz her ist das ganz wichtig. Es gibt nur eine Gemeinde. Bekannteste Bibelstellen ist, ich will meine Gemeinde bauen. Matthäus 16 sagt Jesus. Ja. Oder, also da ist eine Gemeinde, oder die nächste kann jemand lesen.
Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt.
Genau. Also hier steht es noch einmal, dieses einem zu einem Leib, das ist ein Zahlwort. Ja, also das ist eine. Es gibt nur einen Leib. Und Christus ist das Haupt. Ja. Also ist es ganz klar von der Bibel. Es gibt nur einen Leib, es gibt nur eine Braut, können wir weitermachen. Es gibt nur eine Gemeinde und es gibt auch nur ein Haupt, nicht mehrere. Und kein Ältester ist das Haupt der Gemeinde, also Jesus ist das Haupt. Ja. Das nennt man die Universalgemeinde. Und alle, die sich auf Kreta bekehrt haben, die waren in dieser Gemeinde schon. Das lehrt die Bibel ganz klar, ja. Solange sie in Jesus waren, dann waren sie in dieser Gemeinde. Und doch sagt Paulus, es fehlt noch was. Was fehlt? Sind das Älteste? Ich sehe hier bei der es geht schon um die Einsetzung der Ältesten, aber ich sehe dahinter viel Größeres. Älteste sind ein Schlüssel zum Größeren. Also, und das Größere sehe ich. Die Einsetzung von Ältesten macht eine Versammlung zu einer funktionierenden Gemeinde. Und das gehört bis heute zur Missionsstrategie. Es werden evangelisiert, missioniert, Menschen kommen zum Glauben. Und erst wenn aus diesen Menschen einer als Ältester eingesetzt wird, dann hat es Hand und Fuß. Und ganz ehrlich, wir kennen unsere Arbeit in Aalen. die Gemeindegründungsarbeit. Warum fällt es, ist das so schwer, da, dass es eine Gemeinde daraus entsteht? Ja, weil wir keinen finden, der als Ältester da sein kann. Wenn wir das hätten, dann wäre ganz klar in Aalen schon eine Gemeinde. Und die würde wachsen. Also das Prinzip gilt bis heute. Ja, das überspringen wir mal. Aus der Schrift erkennen wir, dass die Universalgemeinde aus vielen Ortsgemeinden besteht. Es gibt ungefähr 110 Bibelstellen im Neuen Testament, die das Wort Gemeinde gebrauchen, und die meisten sprechen von der Ortsgemeinde. Ja. Apostelgeschichte, wenn wir an die denken, an die Briefe, wenn wir denken, an die Offenbarung besonders, die Sendschreiben, ja, sind an Ortsgemeinden gerichtet. Und da fällt es auf in den Sendschreiben, Jesus sagt nicht so pauschal über alle Gemeinden, ja, ihr macht das falsch und ihr macht das richtig, sondern zu jeder Gemeinde wendet er sich und sagt zu jeder Gemeinde, das macht ihr gut, das geht gar nicht. Ja, also wir kennen ja die Sendschreiben. Also sehr individuell. Und warum betone ich das so sehr? Liebe Freunde, weil das die Not unserer Zeit ist. Es ist deutlich zu beobachten, dass die Ortsgemeinden immer mehr angegriffen werden. Und ich vergleiche das, die Ortsgemeinde, gerne mit der Familie. Und Familien und Ortsgemeinden, wir vergleichen sie auch immer wieder. Ja, wir sagen zur Gemeinde, das ist eine Familie, und das stimmt ja auch, Brüder, Schwestern. Und wir sagen auch zur Familie, das ist eine kleine Gemeinde. Stimmt ja auch, ja, so manchmal gebraucht man sowas. Viele Prinzipien, die in der Gemeinde gelten, die gelten in der Familie genauso. Ja. Was Liebe betrifft, was Treue, Einigkeit, so diese ganzen Eigenschaften gelten da und da. Und wir wissen, wie es in der Gesellschaft ist. Die Familie wird angegriffen, zurzeit furchtbar, ganz schlimm. Wird richtig zerlegt, die Familie. Ja. Dass fast nichts mehr da bleibt. Warum das? Ja, weil Familie messbar ist. Familie aus Gottes Sicht ist ganz einfach. Vater, Mutter, die Kinder aus der Familie heraus. Gemeinsame Kinder. Das gibt keine andere Möglichkeit. So sieht Gott die Familie. Also ich glaube, da denken wir gleich, das ist überhaupt kein Problem für uns. Wir haben gesunde Einstellung zur Familie. Aber ich bin nicht sicher, ob wir diese parallelen Angriffe auf die Gemeinde auch sehen. Universalgemeinde ja, Ortsgemeinde, so wichtig ist das auch nicht. Ich muss nicht immer dieselbe Gemeinde besuchen. Woanders gibt es auch wiedergeborene Christen. Wir sind nicht die einzigen Richtigen. Und das stimmt ja auch alle. Alles stimmt. Alles stimmt. Aber wenn wir die Ortsgemeinden schwächen, dann gehen wir gegen den Plan Gottes. Wenn jetzt zum Beispiel meine Nachbarn, jetzt wenn ich die Familie nehme, bei den Nachbarn besser gekocht wird, dann heißt es ja nicht, dass ich da hingehe. Ich stehe zu meiner Familie, auch in schwierigen Zeiten, auch die Schwächen, die eine Familie hat. Ich stehe dazu, das ist meine Familie, da gehöre ich hinein. Und Gott hat einen Plan, wo wir hingehören. Könnt ihr das lesen?
Nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat.
Genau. Also Gott hat einen Plan. Er setzt uns ein, hier, da, so wie er es will. Hier lassen wir mal den ganzen aus Zeitgründen, aber da geht es um unsere Versammlungen, wo wir aufgerufen werden, nicht zu verlassen, unsere Versammlungen. Nicht die Versammlungen, sondern unsere. möchte an dieser Stelle unterbrechen. Das ist einfach von der Zeit, aus Zeitgründen. Ich schaffen das jetzt sonst nicht. Und dann machen wir nächstes Mal da Fortsetzung an diesem. Nehmen wir diese Gedanken mal mit. So, klicke mal durch bis zum Schluss. So, zum Mitnehmen. Was können wir mitnehmen von heute? Wir können mitnehmen, dass der Segen Gottes sehr individuell ist. Also wir haben diese Gnade und Friede oder was du auch brauchst. Und dass wir auch einander so begegnen, den Segen zusprechen. Dann, wir können mitnehmen, dass die Veränderung immer von innen nach außen geht. Ja, das andere können wir auch noch mitnehmen, obwohl wir das noch nicht bis zum Schluss behandelt haben. Gemeinden sollen von innen stabil sein und die Bedeutung der Ortsgemeinde, dass wir sie schätzen und sie auch schützen. Ja, lasst uns so, ich hoffe, dass da ein paar Dinge sind, die wir wirklich mitnehmen können. Können auch dankbar sein, dass ja, Gott heute noch Menschen ruft und sucht und findet. Und Schwester Selma, dass sie auch sich bekehrt hat heute, können wir auch für sie danken. Und lasst uns jetzt so Zeit nehmen zum Gebet und ich werde dann abschließen. Ja. Wir stehen dazu auf. Unser Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine Gemeinde und dass du deine schützende Hand über sie hältst. Und danke dir, dass dein Plan immer gut ist und wir wollen uns auch danach ausstrecken, wir wollen es auch besser verstehen und dass wir auch deinen Plan besser ausleben. Danke dir, dass dein Wort uns jetzt auch begleiten kann und dass wir da auch genügend Stoff haben, um nachzudenken und wir bitten dich, dass dein Wort in uns Frucht bringt. Amen.